Heute dreht sich alles um Performance mit Maria von Scheel-Plessen.
Wenn wir Mitarbeiter stärker fördern wollen und sie auch individuell bei ihrer Entwicklung beraten möchten, müssen wir auch sicher gehen, dass sie sich trauen, Fehler zu machen, dass sie sich trauen, sich vielleicht mal etwas weiter aus dem Fenster zu lehnen, dass sie sich trauen, auch für eine Position die Hand zu heben, die vielleicht nicht die unmittelbar nächste Position ist, vielleicht auch die übernächste. Aber wenn sie gerade frei ist, warum nicht? Warum nicht einfach mal das probieren? Das Thema Türen öffnen, sich gegenseitig Türen zu öffnen, um einander zu motivieren. Und da finde ich den Spruch ganz schön so, die Wahrheit ist für jeden zumutbar. Also wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Teammitglieder fair evaluieren und auch motivieren, weiterhin die Karriereleiter emporzuklimmen?
Da sind wir wieder mit unserer 7. Folge Access All Areas. Und wie schön, dass ihr heute auch wieder reinhört. Und Nina, so toll, dass wir einmal wieder zusammensitzen im Podcast-Studio bei den Podstars und scheint die Sonne hier in Hamburg. Superschön hier zu sein, immer eine große Freude.
Ich find's auch großartig, dass wir wieder live hier im Studio sind. Es macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob wir zusammen mit unserer großartigen Gesprächspartnerin und auch Livia und ich Hamburg-München überbrückend in einem Raum sitzen oder das Ganze eben virtuell machen. Und vielleicht kennt ihr das auch ein bisschen aus eurem Joballtag. Ich weiß nicht, wie ihr euch alle mit euren KollegInnen austauscht. Gibt ja überall gerade wieder sehr viel Diskussion darüber, sollte eher remote gearbeitet werden? Gibt es Pflicht-Office-Tage? Wenn es Pflicht-Office-Tage gibt, wie viele gibt es denn? Wir bei Google haben 3 Pflicht-Office-Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich bin tatsächlich ein riesengroßer Fan davon. Ich habe vor 3 Jahren bei Google angefangen und damals komplett remote im Lockdown. Saß da alleine mit mir und meinem Rechner. Jeden, der im Meeting war, den durfte ich kennenlernen. Jeder, der nicht drin war, der erschien auch erstmal nicht in meinem Universum. Und das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, diesen Kaffeeschnack an der Kaffeeküche zu haben, sich mal über den Flur, über den Weg zu laufen, kurz miteinander abzustimmen. Der Mensch ist ja auch durchaus ein soziales Wesen. Und ich glaube auch wirklich daran, dass da nochmal eine ganz andere Energie frei wird, wenn man physisch zusammenkommt. Und genau das werden wir hier heute ebenfalls sehen.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt gemerkt an meiner Schritteanzahl, dass sich das durchaus differenziert, wenn ich im Office bin oder wenn ich zu Hause bin. Dann gehe ich gerade mal noch von A nach B, aber das war es auch schon. Aber gehen wir in den Deep Dive. Heute sprechen wir über das Thema Performance-Kultur. Und dabei ist für mich eins der essentiellsten Themen bei Performance immer das Thema Feedback. Feedback lässt doch allein schon mit diesem Begriff immer Emotionen und vielleicht auch ein paar Ängste hervorrufen, weil wir oftmals noch Feedback, und so geht's mir auf jeden Fall, nicht nur ernst nehmen, sondern auch oftmals noch persönlich nehmen. Und das ist ehrlich dann auch wiederum für einen selber der Twist zu sagen, I'm taking it seriously, but I'm not taking it personally. Und Nina, du hast es letztens selbst hautnah miterlebt. Ich war vor 2 Wochen mit Nina zusammen beim CMO-Forum und war nicht ganz happy mit meiner Performance, meiner Tech-Keynote. Und es hat mich unheimlich getriggert. Und ich kam überhaupt nicht in Flow, habe ungefähr 50 Mal indessen gesagt. Also jetzt mal drauf achten, wie oft ich indessen sage. Ich war also überhaupt nicht im Flow. Aber anstelle dessen, hier bin ich mit indessen, aber anstelle dessen, mich irgendwie hinter dem zu verstecken, habe ich versucht, ganz schnell den Twist zu bekommen und dann gezielt mein Leadership, was auch im Publikum saß, gefragt, was ich verbessern kann. Und nicht gefragt, was ich gut gemacht habe, sondern wirklich gezielt gefragt, was ich besser machen kann. 3 Dinge, die ich konkret besser machen kann. Und am nächsten Tag habe ich mich dran gesetzt, denn ganz nach der Quote, you are what you do and not what you say you do, habe ich mir gleich einen Speaker-Coach an die Seite geschnappt, den Montagmorgen getroffen und dann auch schon 2, 3 Hacks gehabt, wie ich meine Kommunikation in der Zukunft verbessern kann.
Und das waren keine 50 indessen, das waren eher 100.
Geil.
Dafür sind Livias 80%, wahrscheinlich so gut wie ganz viele 120%. So schlimm war es nicht.
Ja.
Und vielleicht an der Stelle auch ein Appell an alle, seid nicht so hart zu euch selbst. Macht euch nicht fertig, wenn irgendetwas nicht so gut lief. Ich glaube, es gibt niemanden, der zu 100% der Zeit auch 100% Performance abruft. Das ist völlig okay. Wenn es mal schief läuft, aufstehen, Krönchen richten, das ist das, worauf es ankommt. Und den Fail eben als Learning Opportunity zu sehen. Und in unserer vorletzten Folge hatte ich davon erzählt, wie ich damit umgehe, wenn meine Kinder Kakao auf den Boden kippen. Dazu gab es sehr viel positives Feedback. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Es ist seitdem nicht wieder passiert. Also wirklich aus Sachen, die schief gehen, die Wachstumsmöglichkeiten sehen, hilft bereits und man kann damit nie früh genug anfangen.
Ja, und Nina und ich sind heute nicht alleine hier in diesem wunderschönen Podstars-Studio, sondern haben eine tolle Gesprächspartnerin mit von der Partie. Und das ist die gute Maria von Scheel-Plessen. Hier im Hauptstadtstudio sozusagen, könnte man ja meinen, Hamburger Hauptstadtstudio, hauptberuflich Direktorin bei Gucci für die ganze EMEA-Region, aber auch sonst wahnsinnig aktiv als Speakerin, Beirätin. Sie trägt den Titel W&V Top 100 und Business Punk und Business Insider Future Shaper 2022, ein ganz schöner langer Satz und, da gibt es noch deutlich mehr über dich zu sagen. Hallo, liebe Maria, großartig, dass du mit von der Partie bist heute.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, sehr heute mit bei euch dabei zu sein.
Und nun erstmal eine Frage zu deiner Position, liebe Maria. Gucci auf dem Papier zu haben, erzeugt ja eigentlich schon mal ganz großes Aufsehen. Und gepaart mit dem Direktor EMEA und gepaart mit deinen unheimlich vielen anderen Titeln. Magst du uns mal ein bisschen hinter die Kulissen führen, was sich genau hinter deinem Titel verbirgt und was du genau machst bei Gucci?
Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Gucci und komme eigentlich auch aus, so ähnlich wie wir, ihr eigentlich, auch aus dem Tech-Bereich. Bin dann vor 5 Jahren in die Luxusindustrie gegangen und habe bei Gucci den Bereich Media und E-Commerce übernommen. Also das heißt, ich bin auf der einen Seite zuständig für alles, was das Thema Media angeht, Online-, Offline-Medien. Das ist zum Beispiel auch Social Media, Print, das sind die Billboards, die großen Out-of-Homes, die ihr zum Beispiel auch in der High Street seht. Und auf der anderen Seite bin ich für den E-Commerce-Umsatz verantwortlich in 37 Märkten, Europa, Middle East und Afrika, wie du gerade auch schon sagtest. Und habe da ein recht großes Team, welches sich zusammensetzt aus On-Site und auch Backend-Spezialisten, Data und Insights, aber auch Media-Managern, die sowohl dann für das Thema Online als auch Offline verantwortlich sind. Mit dabei ist auch das Thema CRM und gerade auch da arbeiten wir sehr, sehr viel an dem Thema Customer Journeys und das ist super spannend, dass diese Bereiche halt immer stärker miteinander verknüpft werden. Also gerade auch der Online-, der Offline-Bereich, gehen wir vielleicht auch später nochmal drauf ein, aber das kann man sich schon mal darunter vorstellen.
Eine ziemlich große Verantwortung, die du da mit dir trägst und was sich natürlich jetzt auch viele fragen, wie kommt man zu Gucci oder wie kommt man in diese Expertise rein, so viele unterschiedliche Abteilungen dann in einem wiederum zu managen?
Mhm. Also als ich bei Gucci gestartet bin, sind die Bereiche Media und E-Commerce neu zusammengelegt worden. Also das heißt, meine Position ist damals neu geschaffen worden. Und mein Vorteil ist es gewesen, dass ich schon sehr früh sehr viel Fokus auf die Digitalexpertise gelegt habe. Das startete damals mit meiner Erfahrung bei Rocket Internet. Da war ich auch sehr stark im Fashion-Bereich für Zalando tätig, viel in Asien unterwegs und bin dann mehr und mehr in den Bereich Retail reingegangen. Und das heißt, in der Luxusindustrie werden 80% des Umsatzes immer noch über Retail generiert. Das heißt, über die ganzen Boutiquen und Store-Netzwerke. Und es ist sehr wichtig, hier zu wissen, was ist der Impact von Marketingtechniken auf den Offline-Umsatz. Und je mehr man diese beiden Bereiche miteinander verknüpfen kann, desto besser. Und dadurch, dass ich in beiden Bereichen schon Erfahrungen gesammelt habe in den letzten Jahren, war das wirklich mein Vorteil, weil auch die Luxusindustrie etwas behäbig ist, immer ihrer Zeit etwas zurück. So 10 Jahre könnte man sagen, roundabout. Und das war quasi meine Key-Aufgabe, diese Bereiche wirklich miteinander zu verknüpfen. Zu sagen, okay, auf der einen Seite, die Digitalkanäle kenne ich aus dem FF. Und wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich im Marketing umsetze, auch im Offline-, im Retail-Bereich, aber natürlich dann wiederum auch im E-Commerce-Bereich sichtbar ist. Also wie ist wirklich der Impact von Marketing auf die der diversen Verkaufskanäle?
Hut ab hier an dich, weil ich habe selber mal bei Condé Nast gearbeitet, auch eine Luxussparte, immer noch im Verlagswesen, aber auch da habe ich gesehen, die hängen durchaus, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber damals haben sie, was das Digital-Marketing anging, auf jeden Fall auch definitiv noch ein bisschen Strecke gehabt, die sie überwältigen müssten. Und ich habe dann irgendwann aufgegeben. Also Hut ab zu deiner Resilienz.
Und ein paar Parallelen haben wir auch, ist mir gerade aufgefallen, dieses sich tendenziell eher ein bisschen breiter aufstellen und eben auch mal in ein paar andere Fachbereiche reingucken, ein paar andere Industriebereiche reingucken. Auch das finde ich immer super wichtig, auch für die eigene Lernkurve, damit es eben nicht nur dieses immer mehr Verantwortung innerhalb von demselben Bereich ist, sondern man sich wirklich breiter aufstellt, indem man auch mal guckt, Mensch, was macht denn die Abteilung neben mir oder was macht dieselbe Aufgabe, die ich gerade mache, in einer anderen Branche, einer anderen Industrie, um das dann eben auch verknüpfen zu können. Mhm. Also lustigerweise ging es bei mir auch häufig weiter auf der Basis, dass ich eben mehrere Sachen auch schon parallel gemacht hatte und mich eben damit ein bisschen breiter aufgestellt habe.
Wir haben noch eine Frage, die nun unser Publikum schon ganz gut kennt, ist die Frage, was nicht in deinem Lebenslauf steht und womit du jetzt hier alle vom Hocker reißen wirst.
Was nicht auf meinem Lebenslauf steht, ist, dass ich, bevor ich VWL studiert habe, 2 Semester Jura studiert habe. Ich wollte eigentlich super gerne Rechtsanwältin werden und dachte, da kann man richtig schön diskutieren, sich für andere einsetzen, laut werden. Das war immer so der Grundgedanke. Aber in der Materie war es nicht ganz so das Match. Und da denke ich, ist auch richtig und wichtig, schnell die Reißleine zu ziehen, wenn es mal nicht passt. Und den Job, den ich jetzt mache, der war damals auch noch gar nicht so absehbar. Also wie das ganze Thema Media und E-Commerce sich entwickelt, das konnte man vor 10 Jahren noch nicht absehen. Das heißt, ich wusste auch, als ich Jura abgebrochen habe, noch nicht genau, in welcher Rolle und Position ich lande. Bin natürlich mittlerweile super, super happy in dem, was ich mache. Aber das ist vielleicht etwas, was nicht auf dem Lebenslauf steht.
Gut, dass du die Kurve nochmal bekommen hast zum Digitalen.
Herzlichen Glückwunsch zum Studiumspivot.
Ja. Thank you.
Bei Gucci denken ja vermutlich erstmal viele an High Class und nicht unbedingt erstmal an Performance-Kultur. Die zwei Themen so ein bisschen zusammen zu pivoten. Was verstehst du denn unter Performance-Kultur?
Also für mich ist Performance-Kultur ein Umfeld, in unserem Fall ja auch ein Arbeitsumfeld, in dem sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter wirklich ihr volles Potenzial entfalten können. Und wie schaffen wir das? Das schaffen wir durch Transparenz, durch Visibilität auch für die Mitarbeiter. Das schaffen wir, indem wir eine starke Vertrauensbasis aufbauen und auch Talente individuell fördern. Und zu deinem Punkt oder dem Thema so High Class oder das, was man vielleicht erstmals oder versteht oder auch annimmt, das ist bei uns eher so, dass die Produkte, die wir verkaufen, sehr hochpreisig sind. Das heißt, die Kunden haben eine sehr hohe Erwartungshaltung, was die Qualität angeht, die Langlebigkeit, den Produktionsprozess und auch die Transparenz im Produktionsprozess dahinter. Und das wirkt natürlich sich auf uns auch insofern aus, als dass wir unter dem Druck stehen und auch den Anspruch haben, diesen Produkten sowohl innerhalb des Konzerns als natürlich auch nach außen gerecht zu werden. Also das ist quasi, ja, ist eigentlich Fluch und Segen zugleich, aber ich finde es sehr positiv, weil wir immer so die Benchmark neben uns haben, die ganz klar aufzeigt, das sind die Produkte, die Wertigkeit und das ist auch der Grund, warum die Produkte hochpreisiger sind aufgrund von XYZ. Und auf der anderen Seite sind wir als Mitarbeiter dazu angehalten und das ist unser eigener Anspruch, dem auch gerecht werden zu können. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, die auch da wieder eine sehr hohe Anspruchshaltung haben, die unsere Marke oftmals schon kennen, seit 20, 30 Jahren schon Einkäuferinnen sind. Und dem möchten wir wirklich gerecht werden. Und das wirkt sich dementsprechend dann auch auf unsere interne Kommunikation, auf unsere Verhaltensweise und damit eben auch auf unsere Performance-Culture aus.
Ja, interessant, weil du sagst jetzt auch, dass diese Kombination der Marke und dann wiederum die Führung im Unternehmen, dass das deckungsgleich sein sollte und dass auch die Unternehmen oder die Mitarbeiter wissen, was sie zu erwarten haben, wenn sie sich halt bei Gucci bewerben oder wenn sie bei Gucci anfangen. Das sehen wir auch bei uns bei Google natürlich oftmals, dass im Tech Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist sehr dynamisch ist und sehr viel passiert und wir uns auch entsprechend dieser Erwartungshaltung von den Konsumenten draußen auch immer wieder irgendwie bewegen müssen oder im Rahmen von den Herausforderungen oder Anforderungen, die die Konsumenten an uns stellen, uns auch entsprechend bewegen müssen. Und dann ist es aber auch wiederum schwierig, diese Performance-Kultur zu leben und positiv leben zu lassen. Und aus dieser Performance-Kultur das immer wieder, wie ich am Anfang auch gesagt habe, Feedback doch in etwas in die positive Ecke zu stellen und nicht zu sagen, Performance heißt Druck, Performance heißt gleich, dass du 36 Stunden irgendwie übers Wochenende arbeiten musst und die ganze Zeit nur konstant dabei sein musst, sondern Performance-Kultur bringt dir auch was. Aber was aus deinem Blickwinkel, was siehst du, welche Vorteile haben und Herausforderungen auf der anderen Seite hat eine Performance-Kultur an den an den Mitarbeiter?
Also wie du auch schon gerade sagtest, ich finde so den Leitsatz fordern, fördern, feedbacken ganz wichtig, um zu schauen und damit auch die Vorteile abzugrasen, die eine Performance Culture beinhaltet, die meiner Meinung nach sind, zum einen eine ganz klare Roadmap der Entwicklung schon zu haben, für sich, für das Team zu wissen, wo kann es eigentlich hingehen. Ich denke, das fehlt auch in vielen Unternehmen, die vielleicht nicht so stark sich an Performance orientieren oder das Ganze eher, sag ich mal, nicht ganz so stark angehen wie wir. Denn wenn man schon weiß, wo geht es für mich hin in den nächsten 2, 4, 5 Jahren, was sind so die nächsten Meilensteine, die ich gerne erreichen möchte, habe ich natürlich auch Planbarkeit. Gerade denke ich auch als Frau sehr, sehr wichtig zu wissen, wie ist mein Standing innerhalb des Unternehmens? Wie ist mein Succession Plan? Also für welche Position komme ich im nächsten oder im übernächsten Schritt in Frage? Sich auch jetzt schon mit den richtigen Stakeholdern intern zu verknüpfen. Weil ich glaube, viele lassen die Karriere, was natürlich auch seine Vorteile hat, aber oftmals sehr stark auf sich zukommen. Und ich bin ein Fan davon, gewisse Fokusthemen früh einzulocken und auch mit den richtigen Personen im Unternehmen schon darüber zu sprechen. Weil wenn nur ich weiß, was ich gerne als nächstes machen würde, ist mir damit nicht wirklich geholfen. Es müssen auch die richtigen Stakeholder intern wissen. Idealerweise mein Chef, meine Chefin und auch die Personen, die mich dabei unterstützen könnten, in diese nächste Position zu kommen. Das heißt, wenn man das möchte, hat man schon die Planbarkeit und dementsprechend dann auch wieder eine Messbarkeit, weil auch evaluiert wird, an welchen Themen müssen wir eigentlich noch arbeiten, um dahin zu kommen. Also wir machen auch ganz stark immer ein Personality-Mapping und Skill-Mapping, um zu schauen, wie ist der Status quo, welche Skills sind eventuell noch entwicklungsbedürftig, sei es jetzt das Thema Leadership oder Lateral Leadership auch, wie manage ich Stakeholder, die mir nicht untergeordnet sind, aber von denen ich trotzdem regelmäßig Informationen oder auch Hilfestellung benötige. Das heißt, das sind aus meiner Sicht auf jeden Fall Vorteile. Nachteile, und das ist aber auch wieder sehr, sehr individuell, ist zum einen, könnte man sagen, man steht unter Druck. Es gibt natürlich einen Leistungsdruck und manche sagen auch, sie wollen sich gerne erstmal zurücklehnen, wollen ihre Position erstmal auskosten. Und das ist ja total individuell. Manche brauchen dafür 2, 3 Jahre, sind dann vielleicht gelangweilt, andere sind erst nach 10 Jahren gelangweilt, obwohl es eine sehr anspruchsvolle Position sind. Und das heißt, da denke ich, ist es wichtig, auch mit den individuellen Teammitgliedern zu sprechen, zu schauen, ist das oder bist du aligned? Möchtest du, dass wir uns auf diesem Weg begeben und auch schon wirklich deine Karriereplanung aktiv angehen? Oder sagst du, in 2 bis 3 Jahren frühestens, weil du dich in deiner aktuellen Rolle sehr wohlfühlst oder diese erstmal auch 100% auskosten möchtest? Und ein anderer vielleicht Nachteil oder Herausforderung kann sein, dass man in die Situation gerät, dass man auch proaktiv Entscheidungen treffen muss. Und ich sehe, dass manche Teammitglieder oder auch generell Mitarbeiterinnen nicht ganz so entscheidungsfreudig sind und sich manchmal gerne die Entscheidung abnehmen lassen, ja. Im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Ich finde das eigentlich ganz hilfreich, dass jemand einen manchmal so ein bisschen pusht, aber andere sagen natürlich, nein, ich lasse das bewusst auf mich zukommen und möchte nicht in die Situation gebracht werden, dass ich wirklich ja, vor vollendete Tatsachen gestellt werde oder mich da auch wirklich proaktiv mit einbringen muss. Und dadurch wird man ja auch immer wieder herausgefordert. Man hat das Gefühl, man muss sich auch stetig verbessern und es werden einem auch ganz klar die Entwicklungspotenziale aufgezeigt. Und das muss man auch erstmal handeln können. Also das könnten vielleicht auch Faktoren sein, die man dann eher als Herausforderung betrachtet.
Ja, ich finde dabei zwei Themen wirklich bemerkenswert. Das erste ist das Thema, wie sich Gucci aufstellt und auch nach außen kommuniziert, was für eine Kultur sie leben und dann auch fordern. Das heißt, man ist sich bewusst, wenn man dort sich bewirbt, dass man entsprechend auch Leistung bringen muss. Und das finde ich schon sehr interessant, weil das ist, glaube ich, da ist es bei vielen hakt es da noch, wirklich dieses, was bedeutet es, bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Und der zweite Punkt ist dann zu sagen, ich alle 2-3 Jahre setze ich mir selber die Ambition zu wechseln. Und das habe ich jetzt auch gemerkt in unserem jetzigen, wo wir uns jetzt befinden, in diesem Tech-Umfeld, wo wirklich sehr stark noch alles dynamischer geworden ist mit der KI, dass viele diesen Wandel, diesen schnelllebigen Wandel gar nicht so kennen und für sie das auch ungewohnt ist, in dieses Feld reinzutreten und sie das auch gar nicht so mögen. Und ich glaube, das ist genau die Zielfrage, wenn man jetzt auch mal guckt, wie wächst die heutige Generation auf? Die stellen sich gar nicht mehr die Frage oder beziehungsweise haben nicht diese Vorstellung, für ein Unternehmen ihr ganzes Leben arbeiten zu wollen, sondern sie ist ganz klar, dass die alle 2, 4, 5 Jahre auch woanders landen. Und ich habe letztens mal gelesen, dass der Durchschnitt, wenn man war, vor 10 Jahren noch ungefähr 7 bis 8 Jahre Unternehmenszugehörigkeit in Deutschland und jetzt ist er bei den Millennials und bei den Gen Z-lern schon bei nur 4,5 Jahren im Durchschnitt, wenn überhaupt. Ja, also dieses, ich brauche Wechsel, ich brauche irgendwie unterschiedliche Herausforderungen, ist, glaube ich, mehr gesetzt in der heranwachsenden Generation, als das noch bei uns vielleicht oder in der älteren Generation vorhanden ist.
Mhm. Und du hast ja gerade ein paar coole Tools genannt, die ihr habt, wie zum Beispiel so ein Personal Development Plan. Ich glaube, wobei der wirklich sehr hilft, ist, dass man das für sich regelmäßig reflektiert. Ne? Egal, ob es dann alle 6 Monate eben Gespräche sind oder vielleicht alle 12 in diversen Unternehmen, je nachdem, wie das aussieht. Ich finde es super wichtig, immer regelmäßig aus diesem Hamsterrad, in dem jeder ja einfach nur vor sich herrennt und auch nur mit seinen eigenen Scheuklappen unterwegs ist, mal ein paar andere Impulse zu bekommen. Und ich glaube, auch bei dieser Reflexion kann man nicht mit genug anderen Leuten im Unternehmen sprechen. Entweder Leuten, die vielleicht was völlig anderes machen, was einen gegebenenfalls mal in Zukunft interessiert, oder irgendwelchen Managern, von denen man sich vielleicht einen Rat holen möchte, wo man denkt, Mensch, meine Güte, die macht XYZ toll, deswegen von der kann ich etwas lernen, mit der möchte ich mich weiter austauschen. Ich glaube auch, je mehr Leute man auf dem Weg mitnimmt, desto bessere, wertvollere Impulse wird man auch entsprechend bekommen und desto besser kann man sich dann eben auch aufstellen. Und vielleicht passt dazu ganz gut die Frage von der Anna Weste, unserer letzten Gesprächspartnerin, die wir vor 2 Wochen hier hatten. Und zwar war die Frage von der Anna, wie stellt ihr sicher, dass eine Performance-Kultur fair und motivierend für alle ist?
Mhm. Genau, also zu deinem Punkt, ich glaube auch das Thema Mindmapping kann da helfen. Also wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, intern stark an einer Performance Development Roadmap oder ähnliches zu arbeiten, für sich eine Mindmap zu erstellen und zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin. Also ich glaube, das hilft auch manchmal dann Mitarbeiterinnen, die nicht ganz so entscheidungsfreudig sind oder noch nicht genau wissen, wo der Weg hingeht. Und ja, wie kann man dabei sicherstellen, fair und auch motivierend zu bleiben? Da denke ich, gerade der Fokus darauf, dass die Empfehlungen sehr individuell zugeschnitten sind, sollte stark im Vordergrund stellen. Das ist eben kein One-Size-Fits-All-Approach, sondern das ist ja dann auch wiederum sehr managerabhängig, wie stark individuell auf die diversen Mitarbeiterinnen eingegangen wird. Und hier auch, und das sagst du ja gerade, Livia, das Thema Fehlerkultur hören wir immer wieder, dass oder mit dem sich viele Unternehmen gerne schmücken würden, welches aber noch nicht 100% im Unternehmen umgesetzt und gelebt wird. Also wenn wir Mitarbeiter stärker fördern wollen und sie auch individuell bei ihrer Entwicklung beraten möchten, müssen wir auch sicher gehen, dass sie sich trauen, Fehler zu machen, dass sie sich trauen, sich vielleicht mal etwas weiter aus dem Fenster zu lehnen, dass sie sich trauen, auch für eine Position die Hand zu heben, die vielleicht nicht die unmittelbar nächste Position ist, vielleicht auch die übernächste. Aber wenn sie gerade frei ist, warum nicht? Warum nicht einfach mal das probieren? Und da das Thema auch wieder Trial and Error. Wir müssen sicher gehen, dass es die Möglichkeit gibt oder sich die Mitarbeiterinnen wirklich auch trauen, Positionen anzunehmen oder sich selbst für Positionen vorzuschlagen. Und hier arbeite ich dann auch gerne mit dem Thema Coaching, also biete Coaching an für meine Mitarbeiterinnen. Es gibt immer mal wieder auch Seminare für die verschiedenen Teams zu den diversen Entwicklungs-Areas, also wie zum Beispiel auch das Thema Leadership. Und hier dann auch ganz klar der Fokus auf das Thema Türen öffnen, sich gegenseitig Türen zu öffnen, um einander zu motivieren. Und da finde ich den Spruch ganz schön so, die Wahrheit ist für jeden zumutbar. Also wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Teammitglieder fair evaluieren und auch motivieren, weiterhin die Karriereleiter empor zu klimmen. Und das ist, denke ich, wirklich nur machbar, indem wir uns ja gegenseitig die Türen öffnen und gegenseitig auch mal einander vorschlagen als Nachfolgerin für freie Positionen im Unternehmen.
Ja, ich muss gerade in deinem Gespräch daran denken, dass diese Fehlerkultur, die gelebte Fehlerkultur, und ich glaube, jedes Unternehmen tut sich damit schwer, auch oftmals damit anfängt, dass die Manager auch eine Fehlerkultur an den Tag legen. Und das ist ja auch dann wiederum dieser Balanceakt zwischen ich bin Vorgesetzter und eigentlich ja die Person, die es richtig machen muss, in Anführungsstrichen, noch so in der Norm gelebt. Und ich bin aber trotzdem jemand, der verletzlich sein kann und natürlich auch nicht perfekt sein kann. Und ich habe auch selber, wenn ich jetzt mal so reflektiere in den Aufgaben, wenn ich Feedback gebe, sei es konstruktives Feedback, wenn irgendjemand im Team bei mir was Verbesserungswürdiges aufweist, versuche ich dann auch jedes Mal, und das ist mir letztens sogar so ergangen, dass ich ein Feedbackgespräch hatte und ich selber wiederum mich so ein bisschen hinterfragt habe, habe ich das Feedback gut überbracht? Und ich fand, das habe ich einfach nicht getan. Ich war zum Teil ein bisschen unkonkret, hätte da nochmal so 2, 3 Tweaks machen können, um das klarer zu positionieren, hätte dem Gegenüber auch noch mehr Zeit geben lassen. Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich wiederum dem ich Feedback gegeben habe, der Person, Zeit und Raum gelassen habe, mir selber zu teilen, was ich hätte besser machen können. Und damit habe ich wieder so ein Feld aufgemacht, dass es nicht nur um eine 1:1, ich gebe dir jetzt Feedback zu einer gewissen Situation, wo wir vielleicht Areas of Development haben oder wie man es auch immer betitelt oder wo man sich weiterentwickeln kann, sondern möchte auch eine Fläche bieten, wie ich mich verbessern kann. Wie siehst du das? Wie hast du das erlebt, dass du eine Feedback-Kultur im Team hochkommen lässt und dass die Leute sich auch offen gegenüber Feedback zeigen, indem du es vielleicht auch selber lebst und indem du dich auch angreifbar machst, also in Anführungsstrichen.
Mhm. Ja, das Thema, sich angreifbar zu machen oder auch verletzlich zu sein oder verletzbar zu machen, sagt man, glaube ich, ist, denke ich, hier das A und O, weil wenn man selbst nichts reingibt in die Situation, fällt es dann manchmal auch dem Empfänger schwerer, sich dessen anzunehmen oder das Feedback eventuell auch sich wirklich zu Herzen zu nehmen und richtig zu interpretieren. Zu überlegen, ist gerade auch die Situation, also passt es gerade, dass das Feedback genau jetzt gegeben wird. Dann die Person nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, auch wichtig. Und auch einmal vorher abzufragen, wie hast du das Ganze denn gesehen? Weil wenn nur ich das Feedback gebe, ist es zum einen viel zu subjektiv, ja, das ist meine persönliche Wahrnehmung, sondern und auf der anderen Seite findet nicht die Lernkurve statt. Also wenn der Feedback-Empfänger sich selbst im Vorfeld darüber Gedanken macht, so wie hast du die Situation gerade wahrgenommen, was würdest du im Nachhinein an dieser Situation verändern, dann macht es auch wirklich Klick, bevor wir als Manager dann mit unserem Feedback eventuell nochmal nachsteuern oder noch was hinzuzufügen haben. Und ich glaube, das macht ihr auch bei Google super. Ich habe das damals auch bei Amazon viel mitbekommen, dass es wirklich um 360-Grad-Feedback geht. Dass es nicht nur mein persönliches Manager-Feedback ist, sondern auch für jedes Performance-Gespräch, für jede individuelle Situation einmal im Vorfeld abfragen, wie siehst du das? Möchtest du vielleicht auch den Mitarbeiterinnen, der Mitarbeiterin noch Feedback geben? Oder hast du noch etwas hinzuzufügen, damit es wirklich breiter aufgestellt ist und der Feedback-Empfänger in dem Moment auch noch mehr lernen kann als nur das Feedback, welches aus meiner Sicht, aus Manager-Sicht kommt.
Ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass man wahrscheinlich in 2 Wochen, 3 Wochen danach auch nochmal das Gespräch sucht und guckt, okay, wie ist das Ganze jetzt angekommen? Absolut. Wie hast du darüber nachgedacht? Weil man kennt es ja selbst, oftmals sind auch Emotionen verbunden in so einem Gespräch und man reagiert anders, als dass man das vielleicht den nächsten Morgen schon tun würde oder dann sowieso 2 Wochen später. Mhm.
Und das 360-Feedback kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. In meinen ersten Jahren habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Feedback sehr viel mit dem Feedbackgeber zu tun hat. Mir hat einer meiner ersten Manager häufig immer so ein paar Feedbacksätze reingeworfen, wo ich irgendwie ein bisschen gebraucht habe, das zu sortieren. Das hatte eher was mit ihm zu tun. Ja, also das waren seine Themen, auf die er besonders geachtet hat, weil die ihm als Feedback mitgegeben wurden, die er dann bei allen irgendwie pushen wollte. Das war überhaupt nicht ich. Also ich glaube, dieses Feedback auch mal in Kontext zu setzen. Okay, aus welchem Kontext heraus gibt mir diese Person gerade Feedback? Und das dann eben auch mal mit ein paar anderen zu reflektieren, sei es Peers, sei es andere Manager in der Situation, hilft auf jeden Fall total, dafür sich eben das Wertvolle mitzunehmen. Mhm. Es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz, Feedback ist ein Geschenk. Da kann man sich aber auch überlegen, packe ich es aus oder lasse ich es stehen? Mhm. Und auch das finde ich tatsächlich nur fair, ja, weil nicht jedes Feedback ist unbedingt angemessen. Nicht jedes Feedback hilft auch einer Person wirklich weiter, sondern es ist total in Ordnung, auch mal zu sagen, ist okay, das Feedback, ja, danke, dass du mir Feedback gegeben hast. Sich dann aber tatsächlich aus deinem eigenen Teil dazu zu denken und auch zu sagen, so, ja, das ist etwas, woran ich arbeiten möchte, das sehe ich auch. Oder eben zu sagen, nee, ich habe wirklich 50 andere Themen, die mir wichtiger sind, als das, was mir da eben gerade mitgegeben wurde.
Und da vielleicht auch noch kurz zu dem Punkt, es steckt, denke ich, oft auch bei der Unternehmenspolitik, Konzernpolitik, steckt oftmals hinter Feedback eine sehr persönliche Agenda. Und das müssen wir auf jeden Fall einmal kurz einschätzen, lernen, wenn wir das Feedback bekommen. Damit, wie du auch sagst, wir uns jetzt nicht individuell auf eine Person zugeschnitten vermeintlich optimieren, sondern das Ganze auch nochmal in den Kontext setzen. Also das ist gerade intern politisch ganz, ganz wichtig.
Ja.
Wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was man als Feedback-Empfänger machen kann, wie man denn damit umgeht. Der Klassiker ist ja dann häufig so ein bisschen Fight, Flight oder Freeze. Ich bin tatsächlich, bei mir ist dann häufig der Fight, der erstmal hervorkommt und ich muss dann erstmal bis 13 durchatmen und eben sagen, danke für das Feedback, damit das gut funktioniert. Hast du aus deiner persönlichen Erfahrung ein paar Tipps, Maria? Wie bist du denn in Situationen umgegangen, in denen du vielleicht Feedback bekommen hast, was du nicht unbedingt hören wolltest?
Also auf jeden Fall sich erstmal etwas Zeit zu nehmen, das Feedback zu verdauen, nicht unbedingt sofort zu antworten. Ich habe auch ähnlich wie dein Beispiel teilweise Feedback in Momenten bekommen, in denen wir, zum Beispiel war einmal auch bei Amazon, kurz vor dem Prime Day standen, alle standen komplett unter Druck, haben die halbe Nacht durchgearbeitet und dann sollte ich noch ein Excel-Model bauen und wusste nicht genau, wie ich das Ganze eigentlich noch starten soll, während alle meine Teammitglieder auf anderen Projekten waren. Und es hieß dann, egal wie, morgen um 8 ist es fertig. Und wenn du das nicht hinbekommst, gibt es natürlich XY an Konsequenz. Und das war quasi so diese Kombi aus Aufgabe plus Feedback, wieder auch vor vollendete Tatsachen gestellt worden sein. Und da fand ich es im Nachhinein super wichtig, erstmal wirklich zu überlegen, okay, was kann ich als nächstes tun? Wie nehme ich auch den Fakt, dass ich quasi so sehr mit der Situation überrannt worden bin, eigentlich nochmal für mich selbst war? Weil sich dann nochmal aus der Feedback-Situation rauszuziehen und zu überlegen, wie sind wirklich meine nächsten Schritte? Das wäre mir nicht so sehr gelungen, hätte ich mich nicht nochmal dann so ein bisschen abgekapselt und wäre in meine eigene Bubble kurz gegangen, um zu überlegen, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Next Steps. Also wirklich die notwendige Distanz aufzubauen, sich Zeit zu nehmen, zu antworten. Man muss wirklich nicht sofort antworten, gar keinen Pressure. Und sich dann vielleicht auch nochmal mit der Person, die das Feedback gegeben hat, ein One-on-One reinstellen, nochmal nachhaken. Oftmals kommen auch nochmal Gegenfragen. Ja, was meinst du eigentlich genau in dem Moment? Ich habe das eigentlich anders wahrgenommen. Oder kommt das jetzt nur von dir? Oder hast du schon mit anderen Personen gecheckt? Sehen die das genauso? Einfach mal abzustecken, ist das wirklich jetzt wieder ein One-to-One-Feedback oder ist es ein kollektives Feedback, was ich in dem Moment erhalte? Ja, das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Faktoren.
Wir leben ja heutzutage in so einer wirklich sehr starken Leistungsgesellschaft, immer ambitionierter, immer weiter. Es gibt noch ein größeres Ziel und noch ein größeres Ziel. Ich kann das auch bei mir selber, sehe ich das immer. Ich habe so meinen inneren Kritiker, der immer wieder sagt, da kannst du noch mal stärker in Wettbewerb, sei es der Sport, sei es das Arbeiten, sei es das Kinderkriegen, was auch immer es ist. Kinderkriegen ist bei mir Gott sei Dank abgeschlossen, aber also da gehe ich nicht noch mehr in die Competition rein. Drei reichen definitiv, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist der Fakt, dass dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr und wann ist man denn wirklich dort in seiner Balance angekommen und lebt da, wo seine Füße sich befinden. Und da möchte ich einmal den Schwank rüber machen zu der Work-Life-Balance. Also wenn ich mich daran erinnere und an den Moment, den ich am Anfang beschrieben habe, dieser in dessen Moment, diese nicht gute Keynote, das hat bei mir mindestens 2-3 Tage zu impulsiven Ärgernis geführt und ich war nicht gut drauf. Ich wollte immer wieder, kam dieser innere Kritiker bei mir auf, hat immer wieder gesagt, du hättest es besser machen müssen, es hättest. Wie kriegst du das hin, in Momenten, wo du mit dir nicht zufrieden bist, mit deiner Performance, dann doch zu sagen, ich mache jetzt einen Shift und ich finde in dem Valley jetzt trotzdem meine Motivation weiterzumachen?
Mhm. Also ich knabbere auch oft an diesen Situationen für 2-3 Tage. Manchmal träume ich auch davon, denke länger drüber nach. Das kam bei mir erst über die Jahre. Je mehr von den Situationen ich hatte, desto besser gelang es mir, diese auch wieder woanders zu parken und auch zu überlegen, wie sehr ist es eigentlich notwendig, diese jetzt in dem Moment aufzuarbeiten? Also genauso auch wie du, welche Füllwörter habe ich oft genutzt oder was habe ich sonst für Eigenschaften, auch gerade in Präsentationen, die ich gerne ändern möchte? Und woran möchte ich jetzt arbeiten und was akzeptiere ich an mir und an meiner Außenwirkung beispielsweise auch? Und da hat mir das Thema auch wieder Coaching sehr gut geholfen, weil manche Situationen kann man mit sich ausmachen. Manche Situationen kann man vielleicht mit seinen Mentoren, mit seinen Peers ausmachen. Manche mit seinem Partner, manche mit Freunden. Aber es gibt welche, die möchte ich komplett von allem separieren. Und das ist dann das Thema Personal Coaching. Und gerade diese situative Beratung zu erhalten, die aber höchst objektiv ist, ist, finde ich, meiner Meinung nach wirklich ein großes Geschenk und ganz wichtig. Und das heißt, da scheue ich nicht davor, mir externe Unterstützung zu suchen, wenn es wirklich ein Thema ist, wie zum Beispiel dann auch rhetorische Skills, beim Speaking-Auftritt, im Panel oder Ähnlichem, wie möchte ich gerne Themen betonen, wie möchte ich mich gerne ausdrücken, etc. Mir fällt es manchmal auch auf Englisch leichter, weil ich finde, da kann man mal gut und flüssig sprechen. Und wie klappt es aber auch dann gut wieder auf deutschen Panels oder Ähnlichem, diese selben Erwartungshaltung auch gerecht zu werden.
Ja.
Also da das Thema Coaching auf jeden Fall. Peer-to-Peer-Coaching finde ich auch super. Man kann ja schon richtig viel auch mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder wirklich, also Mitarbeitern im eigenen Team auch umsetzen, wenn man sich dann jemanden schnappt und sagt, so, ich habe hier eine Situation, die möchte ich einmal kurz mit dir durchsprechen. Wie siehst du das? Wie würdest du mich beraten? Und dann sucht man sich vielleicht auch 1, 2, 3 verschiedene. Das habe ich mit meinem Team auch vor kurzem gemacht. Wir hatten auch einen externen Coach, als wir in unserem eigenen Wertesystem etc. als Team gearbeitet haben. Habe ich ihnen dann aber auch das Thema Peer-to-Peer-Coaching beigebracht, weil es eine schnelle Methode ist, die man gut auch intern umsetzen kann, wenn man jetzt keine Zeit hat, auf das nächste Coaching zu warten oder sich überhaupt erstmal einen Coach zu suchen. Und das geht recht zügig. Also innerhalb von 10, 15 Minuten hat man meistens schon ein gutes Portfolio an Ratschlägen und kann sich daraus dann die richtigen auch rauspicken. Also das wäre auch noch ein Tipp von mir.
Da ist das Thema, was du angesprochen hast, Coaching und dann aber auch die Verbindung mit so StrengthsFinder, den Gallup StrengthsFinder, ist, glaube ich, auch total essentiell, zu sagen, was macht mich als Marke aus und wie kann ich das noch weiter stärken, um dann wiederum aus diesen Triggern, die mich vielleicht in die andere Richtung ziehen, auch rauszukommen, weil ich genau weiß, meine Werte und das, was mich ausmacht, durch halt gewisse Stärkenfindungstools stärker gut ausgearbeitet haben.
Mhm. Ja, und wenn du diese Werteaufgabe mit dir selbst oder an dir umgesetzt hast, dann weißt du auch ganz genau, wo sind deine Limits. Mhm. Also welches sind Themen, an die ich oder über die ich diskutiere und welches sind Themen, die für mich einfach beschlossene Sache sind. Und dann sind die auch erstmal geschlossen, Chapter is closed. Und dann kann ich mich damit auch besser abfinden und weiß, auch wenn mir vielleicht wieder etwas passiert, was aus meiner Sicht nicht ideal gelaufen ist, kann ich mich damit wirklich trotzdem beruhigt abends zur Ruhe setzen oder habe das nicht, dass es dann wirklich Tage danach noch an mir nagt.
An die nagt. Mhm.
Also wie auch schon bei der Karriere- und Entwicklungsplanung, genauso auch beim Feedback reflektieren, mit anderen sprechen, sprechen. Tauscht euch aus, sucht euren Trusted Circle, egal ob im Unternehmen, ob außerhalb vom Unternehmen und sprecht einfach darüber. Das macht es dann letztendlich einfacher und ihr werdet wahrscheinlich von vielen hören, die dann im selben Boot sitzen und den ein oder anderen Tipp haben, wie sie damit umgegangen sind. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage an dich, Maria, nämlich welche Frage du an unsere nächste Gesprächspartnerin mitgebracht hast. Wir werden in 2 Wochen mit Simone Gutlik, der Marketingleitung von Henkel Consumer Brands, sprechen, und zwar über das Thema Transformation. Was für ein Thema interessiert dich da? Welche Frage würdest du gerne Simone stellen?
Das finde ich auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Freue mich schon sehr auf die Folge. Und wir stehen ja, oder viele Unternehmen stehen aktuell auch in der Phase der Transformation. Gerade finden so viele Umbrüche statt. Es gibt dadurch auch viel Restrukturierung. Und was ich immer als große Herausforderung sehe, ist, wie kann ich Mitarbeiter auf dem Weg mitnehmen, auch in den Momenten, in denen noch nicht alles spruchreif ist. Also in dem wir Management-Meeting sitzen, schon Themen besprochen haben, Restrukturierung, Zusammenlegung von verschiedenen Teams, Reorganisation. Und die Mitarbeiter warten auf News und das dauert aus Sicht des Mitarbeiters manchmal auch ewig. Ja, das sind 2, 3 Wochen ewig gefühlt. Aber wie kann ich trotzdem zwischendurch aus dem Management heraus Nuggets kommunizieren, auch wenn es kleine Nuggets sind, ganz, ganz wichtig, wie wir auch schon vorher sagten, Kommunikation ist key, und da meine Mitarbeiterinnen nicht verlieren. Also das ist ein Thema, was ich sehr, sehr gerne auch von ihr wissen würde.
Wie kann man kommunizieren, wenn man nicht kommunizieren
kann?
Genau.
Eine Frage, genau, die wir uns alltäglich stellen.
Da sind wir sehr gespannt, was die liebe Simone da für eine Lösung parat hat.
Vielen Dank, Maria. Es war uns ein Fest hier, live und in Farbe.
Vielen
bei
Dank
Sonnenschein
euch
in Hamburg. Kommt ja nicht so oft vor, habe ich mir sagen lassen.
Genau, können wir doppelt feiern.
Genau, vielen Dank an euch.
Die 3 Sachen, die ich aus dem Talk heute mitnehme. Erstens fand ich spannend die Diskussion um eine Abwechslung zwischen vertikalen und horizontalen Karriereschritten. Es muss nicht immer nur ab, ab, ab sein, auch mal links oder rechts in andere Bereiche reinschnuppern und sich noch breiter mit fachübergreifendem Wissen aufstellen, kann genauso spannend sein. Zweitens gibt es eine Zeit für alles. Phasen des Reinklotzens, über die Maria ja auch sehr offen gesprochen hat, genauso wie Phasen, in denen man sich auch anderen Themen wieder stärker widmet. Reflektiert diese Balance für euch und guckt, dass es eine Balance eben gibt und euer Konto bezüglich, was nimmt mir Energie und was gibt mir Energie, klar ist. Und drittens fand ich die Diskussion um eine gute Fehlerkultur oder besser gesagt Lernkultur spannend. Wie ist das bei euch und was könnt ihr selbst dazu beitragen, dass es eine gute psychologische Sicherheit gibt, in der sich auch wirklich alle trauen, neue Wege zu gehen, Fehler zu machen und aus diesen aber konstruktiv gemeinsam zu lernen? Und dazu gibt es zum Beispiel auch ein paar großartige TED-Talks, die ich euch nur empfehlen kann. Beispielsweise von Diana Laufenberg, Wie lernt man von Fehlern? Natürlich zu sehen auf YouTube. Vielen Dank an Maria für die guten Impulse. Und das war's auch schon mit unserer 2. Aufnahme live aus dem OMR-Studio. Und weil in Real Life einfach so viel besser ist, eine kleine Challenge für euch alle, die wir wunderbar mit dem Thema Feedback verbinden können. Schnappt euch eine Person aus eurem beruflichen oder privaten Umfeld, ganz egal, und sagt ihr eine Sache, die sie ausgezeichnet und super macht und aber auch eine Sache, an der sie noch wachsen kann. Ich persönlich freue mich wirklich am meisten über spontanes Feedback und das eben gerne in beide Richtungen. Und da dies die 2. Folge nach unserem Pivot war, wie hat sie euch gefallen? Auch wir sind auf eure Rückmeldung angewiesen. 1000 Dank für euer Feedback an uns über LinkedIn, Instagram oder auch ganz neu unseren TikTok-Channel. Never Stop Learning ist ja eins unserer Mantras und wir lernen mit fast 40 und Ü40 jetzt erstmal, wie man vernünftige TikToks macht. Also hoffentlich vernünftig. Feedback dazu, wie gesagt, welcome. Und in 2 Wochen sprechen wir mit Simone Gutlik, der CMO von Henkel Consumer Brands. Ihre Marken wie Persil, Fahr oder Schauma haben vermutlich auch euch euer ganzes Leben lang schon begleitet. Und mit Simone unterhalten wir uns darüber, wie stets mit der Zeit gehen und auch große Transformationen aktiv anpacken geht. Es lohnt sich reinzuhören, wenn ihr wissen wollt, wie Mitarbeitende bestmöglich in einen Transformationsprozess eingebunden werden können, was Change mit einem selbst macht und wie man selbst in solchen Phasen Resilienz aufbaut und die positiven Chancen der Veränderung sieht. Und einen coolen Funfact in puncto Never Stop Learning hat Simone auch. Hört rein in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Access All Areas.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.